Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Die inhaltlich unabhängigen Recherchen und Produkttests ermöglichen uns wechselnde Unternehmen und Partner aus der Reisebranche.
Oh, das ist ja wieder rätselhaft, was hier für Geräusche zu hören sind. Irgendwie klingt es städtisch, aber auch ein bisschen exotisch. Weiter weg. Ich glaube, wir brauchen Aufklärung. Und die Aufklärung liefert uns unser heutiger Gast, Dennis Martinov. Bevor wir sagen, warum du hier bist und wer du bist, einmal ganz kurz erklären, was haben wir da gerade gehört?
Das war eine Tonaufnahme aus einem standardmäßigen japanischen Supermarkt.
Aha, wir sind in Japan. Lieblingsreisen hat es noch nie so weit weg geschafft. Und weil wir nicht selbst hinfliegen wollten, haben wir jemanden genommen, der schon dort ist. Dennis, du und ich, wir waren mal sowas wie Arbeitskollegen. Du warst Textchef bei einer Produktionsfirma in München, wo wir zur selben Zeit gearbeitet haben. Du bist immer noch im selben Bereich tätig, ja, aber jetzt von Japan aus. Ganz kurz, wie bist du dorthin gekommen?
Meine Frau arbeitet bei einer Firma, die eine Tokyo-Branch aufgemacht hat und dort wurde sie halt hinbeordert. Hat ewig gedauert, aber jetzt sind wir genau 6 Monate schon hier.
Und habt ihr euch gut eingelebt?
Soweit man es kann, ja. Weil die Sprache ist ein gewaltiges Hindernis. Wir lernen sie beide. Wir sind beide auf einer Sprachschule eingeschrieben, Montag bis Freitag. Aber es ist noch viel zu tun.
Okay, das kann ich mir vorstellen. Dann beginnen wir jetzt erstmal mit dem, was häufig der Job von Joris an dieser Stelle ist, weil der aber diesmal nicht da ist, sondern nur Dennis und ich, übernehme ich es diesmal, unser Nice to Know. Die Hauptstadt Tokio ist ein Gigant. Mit rund 37 Millionen Einwohnern in der Metropolregion ist es der größte Ballungsraum der Welt. Trotz dieser Größe ist die Stadt erstaunlich organisiert und sicher. Wer leicht durch die Stadt navigieren will, holt sich eine Suica- oder Pasmo-Karte. Das sind Prepaid-Karten, mit denen man kontaktlos durch alle Schranken im Nahverkehr kommt und sogar am Kiosk oder am Automaten bezahlen kann. Was wir uns auch noch anschauen, die Insel Okinawa im Süden, die auch Karibik Japans genannt wird. Während es im Norden des Landes im Winter ordentlich schneien kann, herrscht in Okinawa ein subtropisches Klima. Dadurch ist die Insel fast das ganze Jahr über ein ideales Reiseziel. Andere wichtige Daten für Besucher sind die berühmte Kirschblüte Ende März und der Herbst im Oktober und November, wenn sich die Ahornbäume leuchtend rot färben. Ja, das ist schön, da habe ich schon richtig Bilder vor Augen, wie es da aufblühen kann, selbst in Tokio, dieser gigantischen Stadt. Und darum haben wir auch gesagt, wir machen diese Folge zu einem kleinen Städtereisen-Spezial, nah und fern. Joris hat sich auch noch umgeschaut, worum es bei ihm gegangen ist, da sprechen wir später drüber. So, Dennis, jetzt muss ich nochmal mehr wissen zu diesem interessanten Ton. Also, du nimmst uns erstmal mit in einen Supermarkt in Tokio. Also, als ich diese Aufnahme gehört habe, dachte ich mir, okay, da ist irgendwie so dieses Piepsen von den Kassen, dazu dann noch so eine Musik. Also, es klingt so, als wäre es im Alltag unglaublich laut in Japan. Kann das sein?
Es ist auf jeden Fall eine Reizüberflutung, zumindest im Supermarkt. Du hast halt immer Musik auf dem Ohr, du hast alle paar Minuten hast du den Jingle des jeweiligen Supermarkts.
Okay.
Meistens rechte freie Musik, wie Oh When the Saints Go Marching In oder solche Sachen. Also quasi dann neu betextet. Zu deiner anfänglichen Frage laut ja und nein. Also wenn du im Supermarkt bist, ja, das ist lebhaft. Es ist meistens immer voll. In der U-Bahn zum Beispiel, wenn du reingehst, ist es dagegen sehr, sehr leise, weil niemand am Handy ist oder irgendwas macht, also quasi am Handy schon, aber der hat dann Kopfhörer auf und niemand redet. Das ist selbst in einer überfüllten Bahn relativ angenehm. Und mit angenehm meine ich auditiv, nicht physisch. Man ist eingequetscht, das ist korrekt. Also dieses Klischee stimmt.
Wo Leute dann noch reingestopft werden in die Bahnen. Wie ist denn eigentlich so das Lebensgefühl? Du hast es ja jetzt ein halbes Jahr lang aufgesogen. Was ist so stark anders als hier in Deutschland?
Das Wort Benri ist tatsächlich ausschlaggebend hier, was die Kultur und was das Leben angeht. Benri ist japanisch und bedeutet praktisch, bequem, so eine Mischung daraus. Denn alles, was du brauchst, kriegst du innerhalb von wenigen Schritten, was du zum Leben brauchst. Also der Supermarkt ist halt das beste Beispiel. Mhm. Du gehst hin und du findest mehr Essen, als du dir vorstellen kannst. Ist schon zubereitet. Sie haben eigene Küchen dort. Du kennst doch, wenn du zum Rewe gehst, gibt es ja diesen klitzekleinen japanischen Counter, wo du das Sushi kaufen kannst.
Das stimmt. Habe ich auch in anderen Supermärkten mal gesehen, ja.
Stell dir das einfach mal 10 bis mal 20 vor. Und zum Sushi kommt dann noch frittiertes Hähnchen, frittierte andere Fleischsorten, alle möglichen Fischzubereitungsarten, Salate, Sandwiches und so weiter und so fort. Jeden Tag gemacht, jeden Tag frisch. Und wenn der frische Reis von heute nicht verkauft wurde, wird er morgen im Fried Rice verwendet. Da ist auch ein bisschen Recycling quasi mit drin.
Auch noch nachhaltig. Okay, das mögen wir ja sowieso alle gerne. Die Gretchenfrage ist ja, schmeckt das denn auch? Da gibt es ja auch Qualitätsunterschiede.
Im Vergleich zu Deutschland sind Qualitätsunterschiede auf jeden Fall zu sehen, ja. Bisher habe ich... Was auch immer ich hier gegessen habe, hatte ich, glaube ich, einmal, was mir nicht geschmeckt hat und zweimal war so okay.
Da muss ich mal dazu fragen, wie oft holst du dir sowas?
Das ist die Frage. Am Wochenende gehe ich zum Beispiel sehr, sehr häufig einfach zum Supermarkt, wo ich mir dann das Essen für Mittag und für Abendessen hole, vielleicht sogar für den nächsten Tag und kaufe dann noch so ein bisschen frische Sachen ein, wie Fleisch, Nudeln, Reis und so weiter.
Und wenn man sparen will, dann gibt es ja auch eine ganz bestimmte Zeit, wann man in Japan in den Supermarkt gehen sollte, oder?
Das ist richtig, wo wir gerade hier bei Nachhaltigkeit sind. Ab 18 Uhr, wenn ich nicht alles täuscht, fangen sie an, gehen sie die Reihen des fertigen Essens, unter anderem dem Sushi und wirklich dem hochqualitativen Sushi, also wirklich dieses Chutoro oder Otoro, der Fatty Tuna, fangen sie an, 10% runterzugehen. Und ab 19 Uhr sind es, meine ich, sogar 30%. Also wirklich, sobald die Uhr 18 Uhr schlägt, gehen sie mit diesem Ticketgerät und zack, zack, zack und 10% runter. Und dann halt sind es, ich glaube, bis zu 30% oder 40% gehen sie runter, wenn es halt wirklich spät wird. Und die Supermärkte sind hier auch häufig bis 0 Uhr offen.
Dann ist das also noch richtig lange reduziert. Ist ja eigentlich für Preisbewusste ziemlich gut. Wenn man sich so ein etwas engeres Budget halten muss und Japan bereisen möchte, ist das ja auf jeden Fall eine gute Idee, um sich zu versorgen. Was kann man denn ansonsten so zum Preisniveau sagen?
Grundsätzlich, die fertigen Sachen, die sind sehr, sehr günstig. Also du hast Onigiri, das ist zum Beispiel ganz bekanntes Beispiel, ein Reisdreieck gefüllt mit Sachen von saurer Pflaume bis Barbecue-Hähnchen, kriegst du so für 200 Yen. Momentan, also maximal 200 Yen. Momentan haben wir 100 Yen bei 54 Cent.
Okay, also wir reden hier von ungefähr einem Euro, ja, für so einen kleinen Snack auf die Hand.
Genau.
Jetzt wissen wir schon mal eine ganz wichtige Sache, wie man sich in Tokio gut versorgen kann. Und ich habe es gesagt, wir machen unser kleines Städtereisen-Spezial. Joris hat sich ein ganz anderes Ziel angeschaut. Unsere Hauptstadt, Berlin, hat dort in der Hotelszene recherchiert und den Chef einer ganz besonderen Unterkunft getroffen. Das große Interview mit dem Leiter des JW Marriott in Berlin ist sozusagen Bonus-Episode zu dieser Episode, ist jetzt schon online. Hört euch das gerne mal an. Ja, wenn es jetzt kurzfristig mit einem Tokio-Trip nichts wird, vielleicht... Passt ja Berlin. Ist auch immer eine Reise wert. Oder, Dennis?
Ja, ich war häufiger da und man kann da auf jeden Fall ein das andere Abenteuer erleben.
Abenteuer ist auch genau das richtige Stichwort. Du nimmst uns jetzt mal wirklich mit zu dem, was man so als Weird Japan benennt. Nämlich etwas, was es bei uns in Europa zumindest in der Form überhaupt nicht gibt. Ich musste da erstmal rätseln, als du mir das im Skript geschrieben hast. Es geht jetzt in eine Girls Bar. So, aber allererste Sache ist, wir bleiben schon auf dem Boden der anständigen Dinge, oder?
Ja, absolut. Es ist tatsächlich, ich sag mal, es ist ein negativer Part Japans, aber nicht der, an den man denkt, wenn man das Wort Girls Bar hört. Ja.
Jetzt muss ich es aber wissen. Also, Girls sind Mädchen, junge Frauen und eine Bar. Naja, eine Bar ist eine Bar. Was ergibt denn das zusammen?
Eine echt bizarre Kombo, muss ich sagen. Ich war natürlich völlig zufällig da, weil es ist ja nicht immer ausgeschildert. Meistens, also ganz schneller kleiner Tipp, wenn Leute vor einem Laden stehen mit Schildern und so weiter, würde ich eher nicht reingehen. Das ist meistens eine Touristenfalle, nur so als nebenbei. Und ich bin halt einfach auf der Suche nach einer Bar, ne? Weil ich habe Bar bei Google eingegeben, sehe, okay, Bar ist da. Wir sprechen Englisch, geil, Englisch, ich kann kein Japanisch. Und ich bin hingegangen und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass es eine Girls Bar ist. Was ist eine Girls Bar? Es ist eine Bar, in der man mit Frauen sprechen kann. Ende.
Aber das kann man doch in jeder Bar.
Ja, aber du zahlst tatsächlich fürs Gespräch.
Aha.
Es klingt bizarr. Es klingt bizarr für uns. Und wie gesagt, es ist wirklich nur das Gespräch.
Und wie das bizarr klingt, ja.
Also, was passiert ist, ich werde an der Tür abgeholt, dann werde ich irgendwo hingesetzt, sagen, okay, hier ist der Tisch frei und so weiter. Und dann, normalerweise ist das System halt wirklich so, für eine Stunde ist halt, ich weiß nicht, 3.000, 4.000 Yen. Man hat Getränke inklusive, also der Hausalkohol, Wasser, extra Sachen kosten extra. Und dann setzt dich eine Person weiblichen Geschlechts neben dich hin und fängt an, mit dir zu reden. Hey, woher kommst du? Wie geht's dir? Was machst du? Und so weiter. Und in meinem Fall konnte die Person Englisch, aber ansonsten wäre es halt gebrochenes Japanisch. Und einige Bars handhaben das so. Und jetzt kommt auch noch ein sehr, sehr bizarrer Teil, dass die Dame, die mit dir redet, nach 20 Minuten ausgewechselt wird. Es sei denn, du zahlst eine kleine Gebühr, dass sie bleibt. Das heißt, wenn sie dir sympathisch war, zahlst du und sie bleibt dann. Oder sie wird halt sofort mit einer anderen Person ausgetauscht.
Um mal einmal kurz noch einzugrätschen, die 4.000 Yen sind so etwas mehr als 20 Euro.
Und natürlich, wie man es vielleicht aus anderen Bereichen in Europa kennt, wird dann die Frau fragen, ob du ihr einen Drink ausgibst. Und der kostet dann halt ebenfalls. Aber auch hier nicht die Welt. Das ist keine große Abzocke. Natürlich in meiner Erfahrung. Es gibt bestimmt welche, die unfassbar abzocken und krass mit deinen Emotionen spielen und sagen, oh nein, die arme Frau muss jetzt woanders hinsetzen. Schnell, kauf ihr einen Drink.
Worüber wurde denn gesprochen?
Tatsächlich allgemeiner Kram. Also wirklich, man fragt so, wie das Leben so ist, was man so treibt, Hobbys, Filme und so weiter. Also wirklich komplette normaler Smalltalk, den du, wenn du zum Beispiel in eine Bar gehst und völlig egal wen triffst und man versteht sich irgendwie, einfach weiterquatschen würde. Genau so. Nur, dass da halt der finanzielle Aspekt im Hintergrund ist. Und der Hintergrund dessen ist halt japanische Männer oder auch eigentlich auch japanische Frauen. Also sehr viele Menschen sind hier einsam. Es sind wirklich unfassbar viele Menschen einsam. Denn diese Clubs gibt es auch für Frauen. Also wo dann attraktive junge Männer da sitzen und mit ihnen reden. Also das gibt's für beide Geschlechter und die Einsamkeit ist halt krass.
Aber wenn es jetzt nur ums Reden geht, dann müsste es ja eigentlich egal sein, ob jetzt Mann oder Frau. Oder steckt da doch irgendwie noch mehr dahinter?
Ich glaube schon, dass wenn man häufiger in diese Bars geht, dass man bestimmte, ich weiß nicht, sind das soziale oder schon parasoziale Beziehungen, die man mit denen aufbaut? Also man lernt sich halt kennen und die Person, wenn du ein guter Host bist, merkst du ja auch den Kunden und weißt dann, du kannst das Gespräch dann quasi fortführen.
Es wirft ja auch ein bisschen einen traurigen Schatten. Also 37 Millionen Menschen auf engem Raum, aber viele kennen wahrscheinlich nicht mal ihre Nachbarn, leben vor sich hin, einsam und alleine.
Zum Teil. Also in erster Linie ist das ja kein Tokio-Ding. Das ist überall. Das findest du überall in Japan. Das ist ein Standardding. In Tokio ist es halt natürlich noch ein Tacken geballter. Und natürlich ist in einer Großstadt die Einsamkeit und die Anonymität um einiges stärker als zum Beispiel auf einem Dorf. Die Dörfer haben andere Probleme. Da sterben nämlich die Bewohner aus und junge Leute wollen in die Großstadt.
Hängt das denn eigentlich damit zusammen, wie die Japaner vom Wesen her sind? Also hat es etwas mit Charakter zu tun oder mit Umgangsformen, dass man einfach nicht so leicht ins Gespräch kommt?
Lustigerweise hatte ich ein ähnliches Erlebnis. Also das, was du mich jetzt gefragt hast, habe ich halt buchstäblich von einem Japaner gesagt bekommen. Und zwar, als ich dann hierher jetzt letztes Jahr hergezogen bin, bin ich auch mal wieder in eine ganz normale Bar gegangen. Und ich sehe, okay, Bar. Da sind ein paar Menschen, hört es nach Stimmung an, ich gehe rein, setze mich hin, sage hallo. Die Leute sind natürlich interessiert, weil ich sehe nicht aus wie sie. Keiner kann in Japan übrigens Englisch, ne? Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Englisch ist rar, alles ist in Japanisch meist ausgeschildert, das heißt, du solltest schon definitiv immer ein gut geladenes Handy mit Google haben.
Aha.
Aber sie sind halt sehr freundlich und sehr neugierig. Hey, da kommt jemand Neues rein. Und sie haben mich, das Erste, was sie mich gefragt haben, ist, also eine der ersten Sachen, ob ich hier jemanden kenne oder so, wie ich auf diesen Laden gekommen bin. Ne? Und ich sagte, klang nach Stimmung, ich bin reingegangen, warum nicht?
Mhm.
Und der Typ neben mir sagte, wow, du bist schon ziemlich stark oder cool, je nachdem, wie man es übersetzt, weil alleine in einen Laden, das würde ich mich nicht so trauen.
Nur die Ausgehkultur ist eine andere. Hier kann man ja durchaus mal in seine Stammkneipe gehen oder in irgendeine Kneipe, auch ohne jetzt Begleitung. Da ist es anscheinend völlig unüblich. Man muss schon jemanden kennen, sozusagen.
Oder man geht mit jemandem hin dann natürlich, aber alleine in eine Bar, wo quasi die Gesellschaft schon existiert, wo es schon vielleicht schon Gruppen gebildet sind, ist meiner Erfahrung nach ist das wohl nicht so gegeben, dass man wirklich alleine auf Leute zugeht und sie kennenlernt.
Und damit haben wir auch die Erklärung, warum es diese Girls Bars gibt. Ja, denn da ist es natürlich vorgesehen, dass man alleine hinkommt. So habe ich das verstanden.
Ja, ja, klar. Man geht alleine hin, man hat eine Person des anderen Geschlechtes, um sich zu unterhalten. Denn man hat nicht so viel Privatzeit. Das Leben ist durchgetaktet. Nochmal sicher, ich spreche jetzt nicht in Klischees, das sind Sachen, die ich erlebt habe. Es kann natürlich, wie gesagt, bei anderen Leuten komplett anders sein.
Tom, du, weißt du noch damals?
Joris erzählt wieder von früher.
Ja, du, unser Podcast Lieblingsreisen, den gibt's ja auch schon seit 2018. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge Reisen schon erlebt.
Stimmt. Und weißt du, wen es sogar schon seit mehr als 20 Jahren gibt? LTA, unseren verlässlichen Partner im Reiseschutz. Ja, was da wohl schon alles hinter den Kulissen passiert ist, da geht's ja oft um Minuten bei Rettungsaktionen oder bei Profihilfe im Ausland, die schnell organisiert werden muss und die genau passen muss.
Auf jeden Fall gut, wenn man da einen starken Partner an seiner Seite hat. LTA steht für Nähe zu den Reisenden und das Tag für Tag schon seit mehr als 20 Jahren. Schon eine stolze Leistung für so einen inhabergeführten Spezialisten, finde ich.
Millionenfach getesteter Reiseschutz also. Checkt doch auch mal, ob da für euch das passende Angebot dabei ist. Den Link findet ihr ganz einfach in den Shownotes. Wir sind unterwegs in Japan. Dennis zeigt uns seine neue Heimat. Wir waren schon in einem Supermarkt, in einer, ja, vielleicht leicht verruchten Girls Bar. Ich glaube, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, Dennis. Sonst bleiben wir hier vielleicht zu sehr in diesem Großstädtischen verhaftet. Kannst du uns nicht noch ein bisschen weiter weg entführen aufs Land? Oder irgendwohin, wo nicht so viele Menschen sind. Hättest du einen Vorschlag?
Naja, ich meine, es ist Japan, es werden überall immer viele Menschen sein, aber ich hätte Okinawa im Angebot.
Aha, Okinawa ist eine Insel, wenn ich richtig liege.
Das ist richtig, das ist eine der Inseln in Japan, weil Japan besteht ja aus mehreren Inseln. Mhm. Und das ist die, ja, die wärmste Insel, die Japan zu bieten hat. Viele nennen es auch das Hawaii Japans.
Oder die Karibik Japans. Das hatten wir ja im Nice to Know so genannt. Wie muss ich es mir denn da vorstellen? Vor allem, wenn ich jetzt, naja, also ich reise in das Land, dann komme ich natürlich in Tokio an. Das ist ja das ganz typische Tor zu Japan. Jetzt bin ich auf einmal auf Okinawa. Wie empfängt mich diese Insel?
Am zweiten Weihnachtstag sind wir hingeflogen. Weil wir dachten, ja, in Tokio ist ein bisschen kalt, lass mal gucken, wo es wärmer ist. Und ja, dann sind wir halt in Tokio in den Flieger gestiegen. Ich glaube, unter zwei Stunden oder um die zwei Stunden ging es dann nach Naha. Das ist da, wo der Flughafen war. Und dort haben wir auch das Hotel gehabt. Und ja, standardmäßig mindestens 12, 13 Grad. War sehr angenehm. Und mit einem Longsleeve im Dezember rumzulaufen, statt einer Jacke und Mantel. Also war sehr angenehm. Ganz anderes Klima, ganz anderes Lebensgefühl. Und ich würde sogar sagen, sogar ganz andere Menschen. Was auch stimmt, weil Okinawa hieß ja früher, glaube ich, Ryoku. Und es war auch eine ganz andere Bevölkerung. Also das ist keine japanische Insel. Die wurde dann von Japan einfach übernommen.
Also vielleicht so ein bisschen wie Hawaii bei den Vereinigten Staaten. Das ja auch nochmal sehr, sehr anders ist. Wir sind ja ein Reisepodcast. Ich glaube, jetzt möchten wir mal wissen, was man dort erleben kann oder was es dort Schönes zu entdecken und zu schmecken gibt.
Also einiges. Und jetzt, wo du gesagt hast, die Vereinigten Staaten, wir sehen dort sehr viele Amerikaner. Das heißt, vieles ist mit mehr Englisch ausgestattet, weil sie halt sehr viele Militärbasen auf Okinawa haben. Somit ist das Englisch tatsächlich um einiges leichter auf Okinawa. Es ist leicht teurer meiner Meinung nach als Tokio gewesen. Also sowohl Essen als Hotel wie alles andere auch. Und das Essen ist leicht amerikanisiert. Sagt dir das Wort Spam etwas?
Definition 1 wäre unerwünschte E-Mails, aber dann auch noch das, was wir im Deutschen als Dosenfleisch oder Frühstücksfleisch kennen.
Korrekt. Und das findest du in jeder Iteration an jeder Ecke. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner halt, als sie dann Hilfe geleistet haben, haben sehr viel Spam nach Japan gebracht, weil das Waldfleisch war verfügbar, es war günstig. Und so bekommst du Onigiri mit Spam. Du bekommst Sandwiches mit Spam, also Reissandwich. Du musst dir vorstellen, ein Nori-Blatt, etwas Reis und dazwischen halt eine Scheibe von diesem Spam gebraten.
Ja, ich weiß, man kann das braten, aber ich wusste nicht, dass das so besonders ist, dass man es jetzt gleich im Restaurant bestellen würde.
Es ist tatsächlich in jedem Convenience-Store, an jeder Ecke, an jedem Foodtruck oder so findest du das und es ist tatsächlich fast immer gebraten. Also ich habe es noch nie in der rohen Form gesehen. Es ist wirklich, die schneiden Scheibe ab, braten es, packen es zwischen Käse und sonst irgendwas und dann ist es. Also für mich war es klitzekleiner kulinarischer Schock auf jeden Fall, einfach weil das hat auch nichts mehr mit der japanischen Küche zu tun. Es ist so, ja, amerikanisierte japanische Küche, würde ich sagen.
Schmeckt das denn nach irgendwas anderem als leeren Kalorien und Herzinfarkt?
Naja, dadurch, dass die halt ordentlich Soßen und alles draufpacken, spürst du den Herzinfarkt natürlich umso mehr. Aber ja, also ich meine, ich würde da andere Sachen empfehlen, wie zum Beispiel, ich meine, jede Region hat ihre eigenen Fische. Auf Okinawa gibt es zum Beispiel den Papageienfisch. Man bestimmt schon mal gehört. Und von dem kriegst du auch ein wirklich fantastisches Sushi.
Ach, ich wusste gar nicht, dass man die essen kann, ganz ehrlich gesagt. Also man kennt das so. Ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich auf den Malediven, unsere Episode ist ja noch online, mal Papageienfische gesehen habe. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr bunt. Als Speisefisch kannte ich die überhaupt nicht.
Das ist crazy, ich auch nicht. Ich habe halt natürlich, wie man es heutzutage so macht, mal ein bisschen rumrecherchiert, KI gefragt, was sind so die kulinarischen Köstlichkeiten, die man hier hat. Und eine von denen war halt der Papageienfisch, der ist relativ selten. Und ich sagte, okay, alles klar, dann suche ich jetzt ein Restaurant, was es serviert hat. Zum Glück war das Restaurant direkt neben dem Hotel ein Fischrestaurant und es hatte dort den Fisch. Und ja, ist auf jeden Fall interessant. Nicht etwas, was man, glaube ich, täglich essen würde. Es schmeckt ganz anders als Lachs oder Thunfisch, den man natürlich so kennt. Aber hat halt einen komplett einen eigenen Geschmack.
Okinawa auf jeden Fall ein kulinarischer Tipp und zum Baden auch. Ne? Wir hatten ja schon die Strände angerissen. Sind die wirklich so unvergesslich, wie es heißt?
Ich möchte natürlich keine unrealistischen Erwartungen wecken, aber sie sind schon sehr schön. Es hat, also ganz Okinawa hat wunderschöne Strände, feiner Sandstrand, blaues Meer. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Die Insel ist relativ klein. Man hat, wenn man ein Auto hat, kann man sie ohne Probleme an einem Tag umfahren. Da lohnt es sich, seinen Führerschein zu übersetzen und sich einen Leihwagen zu nehmen, weil sonst ist man halt an den Bus gebunden.
Du fängst ja auch schon an mit den Ratschlägen. Das bringt mich zum Finale dieser Episode, denn wir schließen ja jede Episode ab mit den echten Insider-Tipps von den Menschen, die sich dort wirklich auskennen, die dort unterwegs gewesen sind. Unser Top 3. Dennis, welcher Tipp ist bei dir auf Nummer 3 gelandet?
Wenn man nach Japan geht, ist ja das Erste, wo man denkt, dass ich reise herum, wenn ich einen Städtetrip mache, der Shinkansen.
Ist ein Zug.
Der Schnellzug in Japan. Wirklich tolles Erlebnis, sollte man einmal gemacht haben, aber er ist wirklich sehr, sehr teuer. Und meine Empfehlung wäre, checkt, ob es einen Inlandflug gibt, der nicht um einiges günstiger ist, weil sie sind es. Oder, weil es halt eben mehrere Inseln sind, gibt es Schiffe, die einen halt wirklich von einem Hafen zum anderen fahren. Das ist etwas, was wir in Deutschland halt eher nicht auf dem Schirm haben, weil das ist nicht wirklich a thing bei uns. Aber das ist etwas, was ich wirklich empfehlen würde.
Clever von A nach B, sehr gute Idee. Was ist auf Platz 2?
Sollte man mal auf Okinawa landen, kann ich das quasi Okinawa eigene Eis empfehlen. Die Marke heißt Blue Seal und das gibt es fast an jeder Ecke dort. Eis mit lustigen Geschmacksrichtungen wie Seesalz, Karamell oder Matcha-Melone, solche Sachen.
Klingt ein bisschen nach Zuckerschock. Wahrscheinlich genau der richtige Nachtisch nach so einem schönen Spam-Sandwich.
Es geht schlimmer. Sie geben dir 2 Eiskugeln und einen Cone Soft-Eis obendrauf.
Dann bin ich jetzt mal gespannt auf deinen Tipp Nummer 1.
Sollte man in Tokio sein und mal was Kleines, komplett was anderes, jenseits von dem typischen Tokio-Essen haben wollen, gibt es ein Aino-Restaurant. Die Aino ist das Ureinwohnervolk im Norden Japans. Und das heißt Harukor Aino Restaurant, ist in Tokio und dort bekommt man so Sachen wie Wild, was in Japan relativ selten ist.
Wild im Sinne von Hirsch, Reh, Wildschwein und sowas?
Ja, eine Hirschwurst gibt es dort ordentlich. Also ich meine, das ist quasi ein Essen so, ja, das, im Norden ist es kalt und da kommen sie ursprünglich her und da ist halt Wild und alles Standard auf dem Speiseplan.
Genau solche Tipps, die suchen wir eben abseits von den großen Sachen, die man als Tourist sowieso sofort sieht. Total spannender Ausflug nach Tokio und nach Okinawa mit jemandem, der dort wirklich lebt, Dennis Martinov. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dir noch eine gute Zeit in Tokio, dir und deiner Frau natürlich. Und dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt wartet auf euch noch unsere Bonus-Episode, das Interview mit dem Chef von JW Marriott in Berlin. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Wiederhören.
Danke dir. Ciao.
Du willst mit deinem eigenen Unternehmenspodcast durchstarten? Dann mach es wie Europas größter Outdoor-Ausstatter Globetrotter und ihrem Podcast Rausgehört. Komm zu uns in die Podcast-Fabrik. Gemeinsam bringen wir deine Botschaft mit viel Know-how ins Ohr deiner Zielgruppe. Konzept, Aufnahme, Soundbranding und Schnitt. Alles von uns aus einer Hand. Hol dir den Profi-Support. Klick podcastfabrik.de. Wir freuen uns, von dir zu hören.